Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marian Kopoc und ich freue mich sehr, heute mit Professor Fritz Fahrenholt zu sprechen. Hallo Herr Fahrenholt, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auf das Gespräch. Hallo.
Herr Fahrenholt ist SPD-Politiker, Chemiker, Buchautor, war Manager bei Shell und RWE Innogy, ist Honorarprofessor an der Universität Hamburg und Aufsichtsratmitglied bei Aurubis. Herr Fahrenholt, das ist eine ordentliche Vita. Gehen wir rein, lassen Sie uns mit drei schnellen Frage-Antwort-Spielchen reinstarten, bevor wir dann uns ausführlich mit den Fragen beschäftigen. Die Energielage in Deutschland ist?
Sehr gefährlich.
Die deutsche Wirtschaft braucht erneuerbare Energien?
Ja, sie braucht erneuerbare Energien, allerdings niemals 100%.
Und Klimapolitik kostet uns
Wohlstand.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ja, Herr Professor Fahrenholt, die Bundesregierung hat jetzt kürzlich einen neuen Notfallplan für die Energieversorgung vorgestellt. Ich hatte das Gefühl, ja, die Energielage war wieder etwas ruhiger geworden. Sie war zumindest etwas mehr aus der öffentlichen Meinung, aus den Medien verschwunden. Wie steht es denn aktuell um unsere Energieversorgung?
Man muss da, glaube ich, unterscheiden zwischen den verschiedenen Energieträgern. Beim Gas haben sich natürlich die Preise deutlich beruhigt. Das ist die Umstellung sozusagen auf Importgas aus Norwegen und vor allen Dingen auch Shellgas, also Frackinggas aus USA, hat stattgefunden. Da gibt es allerdings auch Risiken am Horizont, denn Präsident Biden hat ja den Export, also den Bau von weiteren Shale-Gas-Terminals verboten oder untersagt, weil er den Gaspreis in Amerika unten halten will. Er weiß ganz genau, wenn natürlich ein großer Teil in die höheren Gaspreisgebiete, nämlich Europa und Deutschland, exportiert wird, dann steigt der Preis. Das ist also zumindest alle Bedrohung. Der Strompreis, die Strompreiskrise hält an. Wir sind nach wie vor Spitzenreiter. Jetzt haben wir uns sozusagen im letzten Jahr sind wir sozusagen auf ein bisschen zurückgefahren, sind wir nicht mehr der höchste Strompreis der Welt. Das hat aber was damit zu tun, dass in Deutschland die energieintensive Industrie ihre Nachfrage zurückgenommen hat. Das heißt, wenn die Nachfrage zurückgeht, fällt der Preis und das ist auch passiert. Das ist also insofern also ein bitteres Ergebnis. Also wenn die Bundesregierung sagt, ja, guck mal, der Strompreis ist ja wieder zurückgegangen auf 8 Euro Cent jetzt, Börsenpreis, dann muss man allerdings sagen, ja, teuer erkauft, nämlich am Ende mit Arbeitsplätzen und mit Wohlstand, denn die Industrie, die Rundstoffindustrie, die energieintensive Industrie ist um 25% zurückgegangen. Das ist dramatisch. Und die Warenkostenexplosionen stehen noch vor uns. Es geht ja gar nicht so sehr um den Preis einer Windkilowattstunde oder einer Solarkilowattstunde. Da liegen wir mit 7,3 Euro Cent ganz gut, aber die Integrationskosten bringen uns um. Das heißt also, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, an 120 Tagen des Jahres gibt es keinen Wind, jedenfalls keinen nennenswerten Wind in ganz Deutschland, übrigens auch in den Nachbarländern dann. Und für diese Zeit müssen wir natürlich Strom anbieten und der Backup, der da war, Kernenergie, ist weg, ist kaputt gemacht worden, Kernenergie ist weg, Kohle soll abgestellt werden und deswegen haben wir da ein Riesenproblem der Netzstabilität und Sie sehen ja auch, dass die Netzkosten massiv ansteigen. Was uns also wirklich kopfzerbrechend macht, sind die explodierenden Netznutzungskosten, die sind um 4 Euro Cent angestiegen. Das ist für eine Industrie, wenn wir die bezahlen müssten, tödlich. Im Augenblick wären wir noch von den Netznutzungskosten, also Stahl, Kupfer, Grundstoff, Chemie, Glas, befreit. Also das, wenn wir aber, und das will die Bundesregierung, das will die Bundesnetzagentur, dass voll umgelegt wird, sind wir am Ende. Nur mal zum Vergleich. In USA und China, das sind unsere Hauptwettbewerbsländer, ist der Strompreis halb so groß oder sogar nur ein Drittel. Und wenn ich jetzt mal einfach mal so eine Glasfabrik mir anschaue. In einer Glasfabrik haben sie 13-15% Strom- und Energiekosten. Das ist nicht viel, denkt man. Ja, aber wenn die dreimal so hoch sind, dann muss derjenige eben an den 39% oder 45%, diese Differenz schmälert seinen Ertrag, seinen Gewinn und schmälert seine Investitionsfähigkeit. Also investiert er also auch nicht hier, sondern baut, wo er günstigere Energiebedingungen hat. Und dieser Auszug der deutschen Industrie, das ist Gefährliche, denn wir sind immer noch getragen, unser Wohlstand ist immer noch getragen von einem ganz hohen Anteil industrieller Erzeugung am Bruttoinlandsprodukt.
Aber wurde nicht immer gesagt, dass halt, wenn wir eben auf diese erneuerbaren Energien umsteigen, dass das ja sehr günstig sei, weil das ist ja dieser berühmte Spruch, die Sonne schickt keine Rechnung. Sie haben auch in einem anderen Interview schon gesagt, na gut, aber halt der Stromversorger oder der Erzeuger halt eben schon. Machen wir uns da was vor? Also ich denke mal, klar, wenn man auf einen gewissen Anteil erneuerbare Energien setzen kann, finden das vermutlich die wenigsten besonders schlecht, aber es muss halt funktionieren. Und aktuell sieht man halt, es funktioniert ja nicht besonders gut.
Also Sie wissen ja, ich habe Zeit meines Lebens erneuerbare Energien gemacht. Also sowohl bei Shell war ich zuständig für die Solarenergie und bei RWE war ich zuständig für die Windenergie und die Wasserkraft. Deswegen weiß ich schon, worüber ich spreche. Und wenn Sie 30-40% der Energieversorgung mit erneuerbaren Energien machen, dann kann der Rest das auspendeln. Aber wenn Sie natürlich 100%, und das ist das Ziel der Bundesregierung, 100% unserer Energieversorgung von nur Wind und Sonne abhängig zu machen, dann sagt jeder Energieexperte, es kann nicht wirtschaftlich funktionieren. Es kann technisch funktionieren, ja klar, nicht? Sie können natürlich überschüssigen Windstrom durch eine Elektrolyse zu Wasserstoff umwandeln, den Wasserstoff speichern und dann den Wasserstoff dann, wenn es eine Flaute gibt oder nachts, ne? Wissen wir ja, nachts gibt es keine Sonne, keine Sonnenenergie, dann zu verbrennen zu Strom in einem Wasserstoffkraftwerk, dann wird der Strom eben 3-4-mal so teuer. Und das ist nicht mit Economy of Scales zu verbessern, sondern es ist ein Naturgesetz. Das Naturgesetz ist eben so, wenn Sie Stromerzeugung machen, dann haben Sie nach dem Carnot-Prinzip einen Wirkungsgradverlust von etwa 50-65%, je nach Technik. Und das macht natürlich dann am Ende den Wasserstoffstrom 3-mal so teuer. Wer will das bezahlen? Und das Schlimme eben ist, dass wir zusätzlich eine Bedrohungslage bekommen durch die Netzkosten. Nicht? Die explodieren. Die Bundesregierung will 500 Milliarden investieren. Das muss ja alles irgendjemand bezahlen. Und am Ende wird es über die Stromkosten abgelegt. Und jetzt gibt es eine ganz witzige Idee der Bundesnetzagentur, die haben gesagt, ja, also bislang werden ja die Stromverbraucher wie Aluminium, Kupfer, Stahl begünstigt, weil sie immer konstanten Strom abnehmen. Das war natürlich in der Welt von Kernenergie und Kohle natürlich auch die beste Kombination. Und jetzt sagen sie aber, ja, wir wollen aber, dass die Industrie der Solar- und der Windenergie folgt. Also wir produzieren nur noch Stahl, wenn die Sonne scheint oder der Wind scheint. Ja, und wenn man sozusagen dann die wirklichen Netzkosten auf die Industrie überwälzt, ja, dann gibt es eben nur noch chinesischen Stahl, chinesischen, amerikanisches Aluminium und kein deutsches mehr.
Die Weltgemeinschaft setzt ja neben, sage ich jetzt mal, dem Plan, mehr auf erneuerbare Energien zu setzen, auch auf die Atomkraft. Deutschland ist ja pünktlich zu diesem Zeitpunkt natürlich aus der Atomkraft ausgestiegen, weil wir es deutlich besser wissen. Wie beurteilen Sie das? War das wirklich ein guter Schritt für die Zukunft oder war das so blöd, Entschuldigung, wie es auf den ersten Augenblick scheint?
Ja, wie es Wall Street Journal eben gesagt hat, ne, the dumbest energy policy. Das, also die dümmste Energiepolitik der Welt findet in Deutschland statt, nicht? Das hat jetzt auch der Kandidat der Republikaner, Herr Vance, gesagt, er versteht die Deutschen nicht. Sie versuchen, die Welt zu retten und machen ihre eigene Industrie kaputt. Kein Land der Welt wählt unseren Weg. Das darf man nicht vergessen. Wir sind die einzigen in der Welt, die glauben, mit Wind und Sonne alleine eine hochindustrialisierte Gesellschaft mit preiswerter, wettbewerbsfähiger und nachhaltiger Energie zu versorgen. Es wird immer gesagt, ja, die anderen machen ja auch Wind und Sonne. Ja, ja, schon. Aber die Schweden haben Wasserkraft und Kernenergie. Die Engländer setzen auch auf Offshore-Wind, ist alles in Ordnung. Aber die haben natürlich ein Backup von Kernenergie und auch noch Gas. Und das ist eben etwas, wo wir sagen müssen, zu schnell, zu überhastet. Ja, und Sie müssen immer sehen, industrielle Prozesse können Sie nicht nach Parteitagsbeschlüssen mal so eben kurz von Kohle auf Wasserstoff umstellen, ja, abgesehen von den Kosten. Und deswegen ist das, das muss dringend verändert werden. Ich meine, die Industrie wartet förmlich auf eine Energiewende der Wende, die bezahlbar ist. Ich meine, wir machen tolle Produkte, aber das ist so, als wenn Sie einen 100-Meter-Lauf mit dem Chinesen und Amerikaner machen und sie haben Bleischuhe an. Das verlieren sie. Und am Ende geht das noch so ein paar Jahre. Ja, gut, Sie müssen mal sehen, wir exportieren Kapitalexport von 100 Milliarden jetzt seit 3 Jahren, seit diese Ampelregierung dran ist, exportiert die deutsche Industrie in Arbeitsplätze nach draußen. Und ist nicht 100 Milliarden, das sind 200.000 Arbeitsplätze jedes Jahr, die sozusagen exportiert werden. Und umgekehrt, kein Land der Welt, kein Unternehmen der Welt sagt, buh, Deutschland ist aber ein super Standort. Ja, wir haben 22 Milliarden haben wir Investitionen von anderen, also ausländischen Unternehmen in Deutschland. Aber wenn man dann da genau hinguckt, sind das hochsubventionierte Arbeitsplätze, die also von Herrn Habeck mit Milliarden gepampert werden. Also das sind Steuergelder. Ja? Und deswegen ist dieser Weg, der eingeschlagen wird, zu glauben, der Staat kann das besser als der Markt, der ist der eigentliche Fehler. Und wir brauchen einfach jetzt ein bisschen mehr Zeit. Ich habe nichts einzuwenden, dass wir natürlich dekarbonisieren müssen. Natürlich müssen wir mit dem CO2 herunter, aber doch nicht alleine in der Welt. Schauen Sie, wir haben seit 2013, in den letzten 10 Jahren, haben wir 27% CO2 aus der Emission rausgenommen. Das ist eine tolle Leistung. Da können wir mal da stolz drauf sein, sagen, Mensch, das ist ja richtig gut gelaufen, ja, obwohl wir aus der Kernenergie auch ausgestiegen sind. Das hat was zu tun mit Kreislaufwirtschaft. Nicht? Schauen Sie, beim Kupfer ist es so, wir machen 45% unseres Kupfers aus Recyclingmaterial. Da steckt die Energie schon drin. Die brauchen Sie nicht noch reinzustecken. Mhm. Und deswegen sind wir da schon ganz gut. Und in der gleichen Zeit haben die Chinesen 21% mehr CO2 gemacht. Und die sind ein bisschen größer. Und dann wird gesagt, na ja, aber die Chinesen, die sind ja auch ein paar mehr. Nein, auch pro Kopf haben uns die Chinesen jetzt überholt. Und dann frage ich doch wirklich die Politik, was soll eine solche selbstmörderische Politik? Ich würde immer sagen, wir machen so viel wie die Chinesen. Immer schön im Geleitzug. Wenn wir was machen, zum Beispiel CO2-Abschaltung bei Kohlekraftwerken, dann erwarten wir, dass die Chinesen das auch machen. Denn am Ende haben wir nichts damit gewonnen, wenn wir nun nach den chinesischen Solarpanelen auf demnächst nur noch chinesische Automobile kaufen.
Wäre das denn dann nicht auch eine vernünftigere Klimapolitik, das halt globaler zu machen, eventuell auch nicht immer nur mit Einschnitten. Ich denke, ein paar Einschnitte gehören dazu, aber nicht nur mit Einschnitten, sondern vor allem mit technologischem Fortschritt. Sie haben es gesagt, CO2-Abscheidung. Wäre sowas nicht etwas, wo man sagen müsste, okay, das machen wir jetzt einfach global und da muss man sich auch nicht so sehr selbst geißeln und allen bringt es einfach mehr?
Ja, klar. Also die CO2-Abscheidung ist eine Technologie, die in Deutschland entwickelt worden ist. Ich habe jetzt selbst AKA-Aktien gekauft. Die haben eine ganz tolle Technologie entwickelt, um CO2 abzuscheiden. Ist übrigens jetzt gerade schon von Schlumberger übernommen worden. Und ich bin ziemlich sicher, dass diese Technologie weltweiten Erfolg machen wird. Wir gucken zu sehr immer nur an, wir sind technologiefixiert auf zwei Technologien, die offenbar die meisten verstanden haben. Nicht? Windenergie und Solar versteht jeder, aber die Dinge sind dann doch ein bisschen komplizierter. Nicht? Eine Batterie-Auto ist einfach keine Hightech gegenüber einem Dieselfahrzeug, der im Übrigen ja weniger emittiert, als er ansaugt. Und wenn Sie dann nur das CO2-Thema lösen können, indem Sie synthetische Kraftstoffe machen, da frage ich mich, was soll eigentlich dieser Weg, die eigene Technologie, die weltweit führend war, auf den Mülleimer der Geschichte zu schmeißen und nur noch billige chinesische BYD-Autos zu importieren. Das kann doch am Ende nur Wohlstand kosten, das sieht doch jeder. Und deswegen glaube ich, wird diese Politik, man merkt das ja auch schon, dass die EU so langsam macht, so ein Sidestep macht. Also die Frage ist nur, wie schnell geht das? Nicht? Denn am Ende gibt es dann irgendwo einen Fadenriss, ne, in der Technologie und irgendwann hast du die Technologieführerschaft verloren. Und das darf nicht passieren. Wir brauchen also insofern spätestens im nächsten Jahr eine industriefreundliche Politik, die offener mit den Themen umgeht, auch mit dem Thema Kernenergie. Wir brauchen dringend wieder Kernenergieforschung. Wir brauchen auch dringend die Fusionsforschung. Weltweit wird daran geforscht, und zwar privates Kapital. Milliardenbeträge in Startups in Amerika gehen in diese Technologie, weil sie einfach ein unglaubliches Versprechen macht, nämlich ohne CO2, ohne Störfälle, ohne Reichweitenprobleme, was wir bei der Kernenergie on the long run ja auch haben, Energie zu erzeugen. Und bei der Kernenergie selbst gibt es die tolle Entwicklung, dass man auch aus abgebrannten Brennelementen wieder Strom erzeugen kann. Das nennt man Transmutation. Das heißt also, durch Strahlen mit schnellen Neutronen kann man Plutonium und diese langlebigen Aktiniden, die uns so Kopfzerbrechen machen, weil man die über Hunderttausende von Jahren in Endlager bewacht aufbewahren muss, dieses Problem kann man lösen. Ich meine, da muss eine neue Innovationskraft durch Deutschland gehen. Die Bundesregierung muss doch sehen, es kann doch nicht sein, dass wir ein Endlager planen für 25 Milliarden und es gibt die Technologie, diese Stoffe durch Umwandlung wieder in neue Kernbrennstoffe zu transformieren. Da muss man doch offener sein und ich glaube, diese Offenheit fehlt und es kann aber nur geändert werden, wenn die Mehrheit der Menschen das auch will. Und ich glaube, sie spüren jetzt die Wohlstandsverluste, sie spüren Kostenspirale. Ich meine, jetzt hat die Bundesregierung gesagt, ja, wir machen jetzt Wasserstoffkraftwerke. Jetzt hat sie aber erkannt, dass Wasserstoffkraftwerke teurer ist. Ich sage das schon seit Jahren, das ist nicht bezahlbar. Was ist die Lösung? Jetzt sagen wir, ja, wir müssen dafür eine neue Steuer machen. Das ist doch nicht die Lösung. Das ist doch, da fehlt doch in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung dann Kapital an anderer Stelle. Was haben wir denn dann erreicht? Denn ein System durch ein anderes Stromsystem zu erzeugen, aber wir sind alle arm, das kann es nicht gewesen sein. Und deswegen glaube ich, das wird sich ändern, aber diese Regierung kann es leider nicht ändern und darauf müssen wir eben leider noch ein Jahr warten, weil dann wird es möglicherweise eine Veränderung geben, denn da hängt natürlich auch geopolitisch eine ganze Menge drauf an, es kommt drauf an, was passiert jetzt in Amerika. Aber man sieht ja schon, dass die EU, die immer so ein bisschen der der Treiber in Richtung möglichst schnell Erneuerbare und dabei die Industrie auf Teufel komm raus überfordern. Das ist ja bis jetzt die Politik gewesen. Denken Sie an das Verbrennerverbot.
Nein.
Denken Sie an das Heizungsverbot. Das ist ja, hat ja auch alle seine Ursprünge in Europa. Das wird jetzt mittlerweile anders gesehen, weil auch die Italiener, die Polen und die Franzosen sagen, ey, so funktioniert das nicht. Und lassen sich auch von deutscher, grüner Ökonomie nicht beeindrucken. Denn die Ergebnisse, die wir haben, sind schlecht. Ja, unsere Exportwirtschaft bricht zusammen. Warum? Weil wir einfach zu teuer geworden sind. Die Energiepreise machen uns hier das Leben schwer.
Herr Professor Fahrenhold, jetzt haben Sie auch eben gesagt, wir müssen dann nächstes Jahr auf eine freundlichere Wirtschaftspolitik setzen. Jetzt sind Sie ja aber SPD-Mitglied, SPD-Politiker und ich sage mal, Ihre Partei sitzt ja nun jetzt auch in der Bundesregierung. Warum passiert da nicht mehr? Und ich sage mal so, ganz blöd gefragt, warum haben Sie da als SPD-Mitglied jetzt eine ganz andere Meinung als scheinbar die Parteiführung?
Ja, also ich habe natürlich die Meinung derjenigen, die früher mal sehr erfolgreich in Deutschland Politik gemacht haben. Ich schäme mich nicht, dass ich mit Helmut Schmidt befreundet war. Ich schäme mich auch nicht darüber, dass ich mit Wolfgang Clement befreundet war. Aber diese Ausprägung der Sozialdemokratie, industriearbeiterfreundlich, industrieinvestitionsfreundlich, das war ja noch unter Schröder so, ist ja völlig in den Hintergrund geraten. Man hat ja so den Eindruck, dass die SPD steht ja nicht nur noch für Bürgergeld und Randgruppen. Und deswegen verliert sie auch die Zustimmung der Facharbeiter. Ich denke, es müsste doch jedem Sozialdemokraten Schweißperlen auf die Stirn treiben, dass der Anteil, der Arbeitnehmerstimmen, die höchsten Anteile hat die AfD. Die SPD ist bei ferner liefen. Das muss doch ein Signal sein. Wir sind doch angetreten, um die Lebensverhältnisse der arbeitenden Menschen zu verbessern und die jeden Tag ihren Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft leisten. Und die müssen wir doch unterstützen. Und deswegen bin ich da sehr, sehr skeptisch. Und ich glaube, dass die SPD mit diesem Kurs auch keinen Erfolg haben wird.
Teils sieht man das hier auch. Nur ein ganz kurzer Abstecher, Herr Professor Fahrenhold, zu den anstehenden Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern im Herbst. Man hat jetzt in den ersten Prognosen oder Schätzungen gehört, dass die SPD teils kämpfen muss, um überhaupt über die 5%-Marke zu gelangen.
Bitter. Das ist doch bitter. Aber das ist das Ergebnis von Politik. Ist ja nicht so, dass die Menschen blöd sind. Oder dass die Menschen jetzt nur alle rechtsradikal geworden sind, sondern die haben einfach keine Alternative und sagen, okay, bevor ich also das war, ich meine, ich will das jetzt ja alles nicht aufzählen, nicht? Das Ergebnis betrifft ja jeden, nicht? Noch vor einem Jahr hatten wir die Gefahr, dass jeder in seinem Heizungskeller, wenn die Heizung kaputt gegangen ist, eine Wärmepumpe installieren muss. Egal, ob er das finanzieren kann, egal, ob das Haus das verträgt, ob das sinnvoll ist, das ist doch eine Politik gegen die Interessen der Bürger. Und deswegen brauchen wir da eine Kurskorrektur. Und glaube ich schon, im Augenblick wird nicht investiert, im Augenblick gibt es Stillstand, die Industrie wartet ab, gibt es eine Veränderung. Und ich bin ziemlich sicher, wir können die Karre wieder in die richtige Richtung.
Lassen Sie uns noch, denn wir sind ja auch ein Anlegermagazin, auch noch mehr zu dem Börsenaspekt des Ganzen kommen. Befürchten Sie, vielleicht nicht für die DAX-Aktien, weil da haben Sie eh gesagt, die verlagern dann halt ihre energieintensiven Produktionen einfach ins Ausland, aber befürchten Sie, gerade für Unternehmen aus der zweiten Reihe, MDAX, SDAX, drunter, weitere Probleme durch die sehr hohen Energiekosten?
Also das trifft natürlich insbesondere den Mittelstand, der diese Wahl nicht hat. Ich meine, BASF kann 10 Milliarden in China investieren und dort profitabel wachsen. Andere können das auch, Automobilunternehmen. Diejenigen, die sozusagen Spezialisten sind, haben das Problem. Aber auch da höre ich, dass man sich umguckt, ob man Glas in Thüringen macht, dann macht man es eben in der Slowakei oder in anderen europäischen Ländern. Nun muss man ja wissen, da gibt es auch eine hohe Verantwortung im Mittelstand. Das heißt also, ist die wirklich verlagern, dann muss es dann auch schon wirklich brennen. Für den Börsianer kann ich einfach nur sagen, der Trend, ich habe das gerade in meinem Newsletter gezeigt, den kann ja jeder bei mir bestellen. Einfach fahren.t-online.de schicken, dann kriegt er ein Newsletter. Habe ich gezeigt, dass die Ölnachfrage ungebrochen ist. Nicht? Also das Schlimme, dass das Wirtschaftsverständnis so schwach ausgeprägt ist in unserer Politik. Wenn wir mit allen möglichen Wohlstandsverlust es schaffen, hier weniger Öl zu verbrauchen, sagen wir mal im Automobilsektor. Nicht? Da haben wir jetzt 15 Euro Strafsteuer auf Benzin, geht in den CO2-Topf von Habeck, davon werden Windmühlen bezahlt. Muss jeder Autofahrer wissen. Wissen die meisten gar nicht. Jetzt ist aber die Frage, kann man sagen, ist doch gut, wenn Benzin ein bisschen teurer wird, dann wird auch weniger verbraucht. Jetzt muss man aber ganz klar sehen, die anderen werden einfach das Öl, das in Deutschland nicht verbraucht wird, verbrauchen. Das ist das Sinnsche grüne Paradoxon, der sagt, ja, die freuen sich darüber, dass sie etwas billiger an das Öl kommen. Es ist nicht so, dass die Ölförderländer denn weniger produzieren, sondern es wird nur an andere Stelle kommen. Das heißt, der CO2-Gesamteffekt wird von unserer eindimensionalen und Alleingangspolitik nicht beeinflusst. Deswegen, ich habe in meinem Portfolio natürlich ganz klassische Ölaktien. Gar nicht so sehr mehr die europäischen, weil die gehen ja auch, da kann ich auch gleich in Windkraftunternehmen investieren, wenn ich BP oder Shell nehme. Aber so ganz so Klassiker, nicht? So Conoco, ja? Chevron, da muss man sich immer die Bottomline angucken. Da muss man die machen natürlich hohe Gewinne, weil sie sagen, die Welt braucht Öl und wir sorgen dafür. Das gilt auch für die Rohstoffe. Jetzt haben wir hatten wir so eine kleine Delle, nicht? Aber die gesamte Transformation, die ja stattfinden wird, zum Teil jedenfalls in mehr Elektrifizierung. Es ist ja nicht nur, das geht ja nicht nur um Deutschland, denn weltweit sind immer noch Hunderte von Millionen Menschen ohne Anschluss ans Stromnetz. Das heißt also, dort werden Kabel gelegt. Das heißt, du brauchst Kupfer, du brauchst Nickel, du brauchst alle diese Metalle. Nicht denken Sie mal, an einer Windturbine sind 30 Tonnen Kupfer. Ja? Mhm. Das heißt, auch diese Transformation, die freuen sich Grüne und sagen, jetzt verbrauchen wir weniger Öl. Ja, aber dadurch entstehen natürlich riesige Bergbaugruben, um dafür das Kupfer, das Kobalt, das Nickel, das Zink zu fördern. Deswegen setze ich auch auf die Rohstoffe, denn der Wohlstand der Menschheit hängt auch an der Elektrifizierung, völlig klar. Und die wird jetzt unabhängig von der Energiewende weltweit stattfinden. Und deswegen brauchen wir Rohstoffe, deswegen brauchen wir die Metalle. Übrigens auch Uran ist ja auch schon mächtig angestiegen, natürlich auch in meinem Portfolio. Also ich mache eigentlich immer das Gegenteil von dem, was uns die ESG-Päpste so erzählen, weil wenn Sie die Performance der ESG-Aktien sich anschauen gegenüber den Basics, einschließlich Gold, dann schlagen letztere die Ersten.
Herr Fahrenholz, Sie sind ja auch Aufsichtsrat beim deutschen, ich sage mal, Kupferunternehmen Aurubis. Vielleicht da ein kleiner Einblick, weil zuletzt standen da natürlich die erstmal stärker gestiegenen Kupferpreise im Vordergrund, aber in den letzten Jahren oder beschäftigte ja auch dieses Thema mit den Diebstählen das Geschehen bei Aurubis. Vielleicht einen ganz kurzen Überblick, wie sieht es aktuell aus?
Also dieser Betrugsfall hat uns natürlich ein Drittel des Jahresgewinns gekostet. Nicht? Das war schon massiv. Nur für die Zuhörer, damit sie wissen, worum es ging. Nicht? Das ist auch eine Warnung für alle in anderen Industrien, in denen mit hochwertigen Produkten umgegangen ist. Nicht? Wenn sie natürlich die Mafia nicht nur draußen, sondern auch im Unternehmen haben. Nicht? Wenn eingeschleust worden sind Menschen, die dann bestätigen, dass das Recyclingmaterial platinhaltig ist, ja? Und dann des Nachts die Proben tauschen, ja, dann sind sie verloren. Dann geht es nur mit einer wirklich intensiven Kontrolle. Sie müssen Kameras aufstellen. Das war in Deutschland auch nicht immer so gerne gesehen oder mit Bestimmung. Sie müssen Kameras aufstellen. Sie müssen die Menschen auch checken, die in diesen Bereichen, die ja wie Fort Knox eigentlich bewacht werden müssten. Das tun wir jetzt. Wir haben den gesamten Prozess entsprechend hochgezont. Und deswegen wird das auch nicht wieder passieren. Aber es hat uns einen massiven Vertrauensschaden gemacht. Weil die meisten haben es gar nicht verstanden. Wieso kann man in 130 Millionen, 115 Millionen Edelmetalle klauen? Wie geht das denn? Ja? Da muss ja schon mit dem Bagger vorbeikommen. Ja? Das ist von der Menge her. Nein, nein, es ist einfach Betrug. Du lieferst was an, wo nichts drin ist. Und der Mitarbeiter im Unternehmen attestiert, da ist richtig viel Platin drin und nach der Analyse bezahlen wir. Ja? Und stellen aber erst nach einem halben Jahr fest, wenn dann im Produktionsprozess am Ende das Platin und das Gold fehlt, dann merken wir, oh Mist, das Gold, was wir eigentlich bezahlt haben, ist gar nicht gekommen. Das war der Punkt, diese Zeitversetzung eines Industrieprozesses, dass es so Monate dauert, bis dann am Ende die Edelmetalle und die wertvollen Metalle ausgebracht worden sind. Und das haben wir natürlich jetzt verändert, indem wir jetzt auch monatliche Kontrollen einführen. Also monatliche Inventur geht gar nicht anders. Das wird am Ende solche Schäden in Zukunft verhindern.
Insgesamt war der Kupferpreis ja also erstmal gestiegen, befindet sich jetzt in einer ganz leichten Korrektur. Was erwarten Sie noch von Kupfer?
Also es gibt ja Prognosen, die den Kupferpreis irgendwann im Verlauf dieses Jahrzehnts schon bei 16.000 sehen. Das Problem, was wir nämlich haben, ist, dass die Erschließung von neuen Kupferminen dauert 7 Jahre, 5 bis 7 Jahre. Und das heißt, und wir haben politische Verknappung, nicht? Panama, eine der größten Minen der Welt, ist aus politischen Gründen stillgelegt worden. Das drückt auch natürlich auf den, oder das, ja, das drückt auf den Preis und schiebt den Preis nach oben. Auf der anderen Seite muss man sehen, wir gehen jetzt nach Amerika, weil in Amerika gibt es bis heute gar kein Kupferrecycling. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das große Amerika hat nicht eine Kupferrecycling-Hütte. Ja? Und das haben wir natürlich gesehen. Haben gesagt, Mensch, das können wir, da gehen wir hin. Und das ist natürlich ein Dorado. Bislang haben sie das ganze Kupfer nach China oder nach Indonesien oder Malaysia verschifft. Also diese, ich sag mal, die Leiterplatten, die Kupferrohre aus dem Bauabfall, ja. Und wir können das. Wir können daraus was wieder gutes Kupfer machen. Und deswegen ist das für uns ein Riesenmarkt. Deswegen muss man auch den Recyclingmarkt muss man natürlich auch beachten. Man kann nicht einfach nur sagen, ja, Kupfer wird gebraucht. Das ist völlig klar. Wachstum ist ungebrochen. Minen dauert länger. Aber wir haben natürlich dadurch jetzt einen verstärkten Druck auf Recycling. Wenn der Preis hoch genug ist, lohnt sich eben auch so eine Infrastruktur aufzubauen in Amerika. Das Recycling, ich sage es jetzt mal, bislang recyclingfeindlich war. Es war mehr eine Wegwerfgesellschaft.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Herr Professor Fahrenhold, Sie setzen gerne auch auf klassische Ölaktien, klassische Metallaktien. Was ist da eventuell noch so bei? Auch irgendwelche Recyclingaktien, wo Sie das Thema jetzt schon ansprechen oder worauf setzen Sie dann noch?
Ja, das muss man sich von Unternehmen zu Unternehmen anschauen. Ich finde schon, eine Recycling-Aktivität hat bei steigenden Rohstoffpreisen natürlich, es ist interessant. Das ist völlig klar. Natürlich muss man auch Gold in seinem Portfolio haben. Das ist sozusagen angesichts auch der Unsicherheit der geopolitischen Lage geschuldet. Ich meine, wir sehen ja, dass Zentralbanken immer mehr auch selbst physisches Gold kaufen. Nicht so sehr die Privateigentümer, aber die Zentralbanken. Und ich meine, die haben natürlich einen ganz anderen Hebel und haben den Preis dahin geschoben, wo sie sind. Und ich sehe jetzt nicht, dass sich das eher ändert, weil durch die Konfiskation des russischen Rubels haben sich natürlich so manche überlegt, ist es eigentlich eine gute Idee, wenn ich als, was weiß ich, Iran oder Venezuela oder was auch immer, Peru, Dollar in meiner Zentralbank habe, vielleicht soll es besser, ich mische da ein bisschen oder tausche das gegen ein bisschen Gold, weil irgendwann gerate ich auch möglicherweise ins Visier, weil ich amerikanische Politik das nicht gutiert, was wir hier in diesem Lande machen, und deswegen gibt es so eine Defensivstrategie weg vom Dollar hin Gold.
Wir hatten auch schon ein bisschen natürlich das Thema erneuerbare Energien angesprochen. Und da war es ja so, dass ich glaube, so vor 2 Jahren noch waren diese Aktien noch total im Hype, wurden gekauft wie verrückt, haben tolle Kurse produziert. Und jetzt gibt es aber auch schon eine lange und heftigere Korrektur. Wie betrachten Sie halt die Aktien von erneuerbaren Energieunternehmen? Und gibt es da trotzdem noch 1, 2 Geheimtipps, wo Sie so aus Erfahrung sagen, die könnte man sich anschauen?
Also der Ausbau der Erneuerbaren geht ja voran. Das muss nur eben in dieser Euphorie sagen, der Zuwachs an Kohle und Kernenergie und Gas ist immer noch größer als der Zuwachs an Erneuerbaren. Das ist aber trotzdem, ist der Zuwachs an Erneuerbaren, wenn Sie das in Megawatt umrechnen, natürlich schon ganz groß. Aber es müsste ja eigentlich, wenn wir in eine Welt der Erneuerbaren gehen, ja eher so sein, dass substituiert wird, dass wir mehr Erneuerbare haben und eher abwachsen bei Kohle, Gas und Öl. Das ist aber nicht der Fall. Die Chinesen, die Inder bauen lustig weiter Kohlekraftwerke. Insofern jetzt sozusagen den Daumen zu senken und zu sagen, Erneuerbare, das war ein Fehler, das würde ich nicht behaupten. Das ist, gehört auch in ein Portfolio rein. Aber da muss man natürlich sehen, das hatte eine Hype. Das war, es zählte eigentlich nicht so sehr die Bottomline. Es zählte nicht das Ergebnis, sondern es zählte, dass man ESG war. Und dann kam man in die ESG ETFs oder Fonds rein. Und das ist natürlich ein ganz schlechter Entwicklung, wenn man sozusagen für die Galerie dann so eine Aktie haben muss, weil man dann einen grünen Fonds hat. Das ist ja. Aber es gibt natürlich Dinge, die man beobachten muss, aber man muss sehr vorsichtig sein. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Man muss angucken, wo machen die ihr Geschäft? Machen die ihr Geschäft in hochsubventionierten Ländern? Weil dort ist der Rückschlag enorm groß, wenn es dann mal zu einer Wirtschaftskrise kommt. Schauen Sie, in Spanien und Italien hat man Solarenergie subventioniert, und als auf einmal dann das Geld in der Kasse fehlte, hat man einfach die Vergütung von heute auf morgen gestrichen. Frankreich macht das jetzt auch. In Deutschland ist das noch nicht passiert. Also da muss man verdammt aufpassen, dass man da nicht sozusagen, deswegen, ich investiere eigentlich immer nur in Firmen, die sich am Markt ihre Returns verdienen und nicht durch Subventionen.
Herr Professor Fahrenholz, zum Schluss des Interviews lassen Sie uns noch einen kurzen Ausblick geben. Sie haben ja gesagt, okay, die aktuelle Energiepolitik kostet uns in Deutschland massiv Wohlstand, jedes Jahr Milliarden und halt auch sehr viele Arbeitsplätze. Was muss jetzt passieren oder wie könnten wir das Blatt jetzt nochmal wenden, dass wir eben keinen Wohlstandsverlust haben und dass Energie auch in Deutschland wieder bezahlbarer wird?
Also es sind solche Sendungen, wie Sie sie jetzt gerade fabrizieren, wichtig, dass wir aufklären. Ich glaube, es ist immer noch das Problem, was wir haben, ist, dass die fehlerhafte Politik, die zu schnell mit falschen Mitteln und ich sage mal rücksichtslos gegenüber Arbeitsplätzen und Industrie vorangeht, dass die immer noch schön geredet wird. Es geht sozusagen um die Berliner Politik ein Cordon von Medien, die dieses wahre Bild der Lage, der fatalen Lage, der Isolierung der deutschen Energiepolitik nicht weitergeben, nicht weiter vermitteln. Die Öffentlich-Rechtlichen sind da ein richtiges Negativbeispiel. Nicht? Da wird nicht berichtet, dass Frankreich mit seinem hohen Anteil an Kernenergie einen halb so hohen Strompreis hat. Ergebnis ist, alle gucken nach Frankreich. Auch wir gucken nach Frankreich und sagen, eine Batterie-Recycling-Fabrik, wir sind ganz gut im Batterie-Recycling. Würden wir die in Deutschland bauen, bei den Strompreisen, wenn da sozusagen 300 Kilometer weiter die Hälfte angeboten wird. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir das wahre Bild kommunizieren, dass sich sozusagen dieses Mantra, wir kriegen ein Wirtschaftswachstum wieder wie in den 50er Jahren, habe ich vor kurzem von einer wichtigen politischen Persönlichkeit gehört. Das ist natürlich dummes Zeug. Im Augenblick leben wir von der Substanz, es wird nicht investiert und alle warten ab. Das ist das Problem und das kann sich nur ändern, wenn sich in demokratischen Wahlen auch dann das umsetzt. Und ganz viel wichtiger ist auch, wenn die politischen Parteien, und zwar von links bis rechts, merken, dass die Menschen in ihren Umfragen es wichtiger empfinden, dass sie keine Wohlstandsverluste haben, dass sie bezahlbare Energie haben, als sozusagen auf Bullerbü-Politik, wir alleine retten die Welt. Wenn das sich herumspricht, dann ändern sich auch die Parteien. Dann ändern sich auch die Parteiprogramme, weil sie merken, mit den alten Hüten werden sie keine Mehrheit mehr kriegen. Deswegen ist es so wichtig. Deswegen reise ich jeden Tag irgendwo hin und erzähle den Leuten, Leute, das, was euch vorgegaukelt wird, ist nicht die Realität. Und wir müssen ganz schnell hier eine Korrektur hinkriegen.
Herr Professor Fahrenholt, das waren doch schöne Schlusssätze, die sicherlich nochmal aufrütteln. Ganz herzlichen Dank für die Insights und für das Interview.
Ich danke Ihnen für die Zeit. Wiederhören. Tschüss.
Ciao. Und wie immer bleibt mir somit am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.